Unser Frauentag steht unter dem Thema Auf dem Weg zu mir selbst. Dazu habt ihr euch, sie, sich alle eingeladen und angesprochen gefühlt. Jetzt muss ich gleich noch etwas dazu sagen. Unsere Hauptreferentin Elke Werner ist leider krank geworden und heute nicht hier. Ich hoffe nicht, dass das jetzt die eine oder andere Frau veranlasst, sofort die Kirche zu verlassen und nach Hause zu gehen, weil wir haben auch ansprechenden Ersatz und eine Referentin, die zu demselben Thema mindestens genauso Gutes und genauso Wertvolles wird sagen können. Dorothea Gersdorf aus Dortmund. Dorothea. Komm mal bitte. Ja, ich möchte dich kurz vorstellen und dir auch nochmal ganz, ganz herzlich danken, dass du bereit warst. Wirklich, ich habe sie gestern Mittag um 1 Uhr angerufen und habe ihr gesagt, kannst du dir vorstellen, nicht nur einen Workshop am Nachmittag zu machen, wie sie ja schon eingeplant war und wie ihr das im Programm auch nachlesen könnt, sondern könntest du eventuell vielleicht auch heute Morgen das Hauptreferat halten? Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du das gemacht hast, dass du sagst, ja klar, kein Problem. Jetzt sag doch mal gerade, wer bist du, wo kommst du her?
Ja, also ich bin Dorothea Gersdorf aus Dortmund, hattest du schon gerade gesagt. Deswegen war auch jetzt nicht so weit für mich, hierher zu kommen. Ich bin eigentlich gebürtige Iserlohnerin. Meine Mutter wohnt auch noch hier, schräg gegenüber im Altenheim. Deswegen bin ich auch ab und zu noch mal hier, immer wieder gerne. Und das ist jetzt im Grunde auch ein Heimspiel für mich. Ich wohne mit meiner Familie seit 30 Jahren in Dortmund. Wir sind inzwischen richtige Dortmunder geworden. Ich habe 3 erwachsene Kinder und mit meinem Mann Rolf zusammen bin ich für die Arbeit der Beratungsstelle Leben im Kontext verantwortlich. Und dazu gehört eben Beratungsarbeit, aber eben auch Dinge wie heute Morgen hier.
Ja, und vielen Dank, dass du hattest gesagt, doch, ich habe da einige Referate. Welches hättest du denn gerne? Und jetzt frage ich dich, zu welchem Thema willst du denn heute Morgen jetzt zu uns sprechen?
Ja, also der Auf dem Weg zu mir selbst ist das Thema im Grunde auch, was ich habe, obwohl ich es ganz anders benannt habe. Und zwar bei mir heißt es Starten statt Warten und Untertitel, wie sie aufhören, sich selbst im Wege zu stehen. Weil auf dem Weg zu uns selbst tun sich viele Frauen schwer. Viele Frauen tun sich wirklich schwer, erstmal zu verstehen, wer sie überhaupt sind und dann auch, wohin sie wollen. Wir Frauen wissen oft sehr gut, was andere wollen und brauchen, aber gar nicht so gut, was wir selber wollen und brauchen. Und darüber wird es im ersten Teil meines Referates gehen, aber dann eben auch darum, wie wir dann auch zu uns selber mal kommen irgendwann.
Ja, vielen Dank, Dorothea. Das macht schon ganz viel Neugier auf dein Referat heute Morgen. Danke. Daran schließt sich jetzt auch noch eine andere kleine Programmänderung an, die schon den Nachmittag betrifft. Dorothea wird dann jetzt nicht den Workshop halten, Malen fürs Herz, wie das hier im Programmheft ausgeschrieben wurde, sondern sie wird stattdessen auch hier in der Kirche dann einen Workshop halten zum Thema Sehen, was noch nicht ist, beziehungsweise was steckt denn in der Frau, was steckt in mir, was steckt in der anderen. Dazu dann aber später noch mehr. Ich wollte es nur schon mal ankündigen. Das wird dann dein Workshop am Nachmittag hier in der Kirche sein. Und der Workshop Malen fürs Herz muss dann leider ersatzlos ausfallen. Dafür werden wir aber einen anderen Workshop haben zum Thema Balancieren zwischen Maria und Martha, die Zeiten der Frauenseele. Das wird Sigrid Kurt-Kassner verantworten. Also so viel dazu. Wir sind sehr froh als Verantwortliche dieses Tages, dass wir die Lücke, die Elke Werner aufgerissen hat, aber sehr wohl schließen konnten aus eigenen Kräften. Und darum dürfen wir uns jetzt auf einen sehr vollen und gesegneten Tag freuen.
Ja, also das Thema ist ja heute Morgen auf dem Weg zu mir selbst. Wer ich bin und oder wo will ich hin? Mit einer anderen Fragestellung. Wie ich schon gesagt habe, ist das ja manchmal gar nicht so leicht für uns, das herauszufinden. Erstmal, wer bin ich, wie bin ich oder auch wo will ich überhaupt hin? Und leider ist es oft so, dass wir uns genau auf diesem Weg, wo wir eigentlich hinwollen, im Wege stehen. Die erste Folie, kann man schon mal? Bitte? Okay. Ach so, okay. Ich leg's an. Nee, geht. Brauche ich im Augenblick nicht. Ich habe einen Bonbon im Mund. Ja, und ich selber. Ach, das soll ich jetzt. Okay. Ich mache einfach mal weiter, bis das dann. Wir brauchen sowieso jetzt noch keine Folie sofort. Ja, ich selber war mein Leben lang eine große Meisterin darin, mich selber auf dem Weg, wo ich eigentlich hin wollte, zu behindern. Und in meinem Buch, was ich auch mitgebracht habe, Starten statt Warten, beschreibe ich im Grunde diesen Prozess, wie ich überhaupt erstmal darauf aufmerksam wurde, dass ich mir im Grunde selber im Weg stand auf meinem Weg oder auf dem Weg, den ich eigentlich einschlagen wollte. Und erstmal, wie ich darauf aufmerksam wurde und dann auch, wie ich aus meiner Warteschleife irgendwann herausfand. Und als ich das Manuskript zu diesem Buch meiner Lektorin vorlegte, sagte sie ganz spontan, das ist ja ein Frauenbuch. Und so hatte ich es eigentlich nicht geschrieben, aber je mehr ich eigentlich darüber referiere und auch Rückmeldungen bekomme, glaube ich wirklich, dass es ein Thema ist, was ganz besonders uns Frauen betrifft. Und ich möchte einfach mit einem kleinen Einstieg beginnen. Ja, so beginnt auch das Buch. Und ich lese einfach mal vor. Es war während meiner Schulzeit, vielleicht in der 5. oder 6. Klasse. Unser Deutschlehrer hatte uns folgende Hausaufgabe aufgegeben. Wir sollten uns eine fantastische Geschichte ausdenken. Das war doch mal eine Aufgabe. Zu Hause ließ ich meiner Fantasie freien Lauf und dachte mir eine heiße Story aus. Und als ich sie am Schluss noch einmal durchlas, war ich wirklich zufrieden mit mir. Am nächsten Tag saß ich dann wie jeden Morgen mit zwei Mitschülerinnen im überfüllten, schaukelnden Schulbus. Natürlich war unser Thema unsere Deutschhausaufgabe und jede von uns gab ihre Geschichte zum Besten. Meine handelte, soweit ich mich erinnere, davon, wie ich mit meinem eigenen Flugzeug bei wagemutiger Himmelsakrobatik einige spannende und lustige Abenteuer bestand. Meine Freundinnen fanden meine Fantasiereise witzig. Später in der Schule fragte der Lehrer, ob jemand seine Hausaufgabe vorlesen wolle. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals und ich rang mit mir. Fast hätte ich aufgezeigt, aber dann kamen mir plötzlich Zweifel. Natürlich, mir gefiel meine Geschichte. Aber war sie wirklich gut genug, um sie hier vor der ganzen Klasse vorzutragen? Vielleicht irrte ich mich ja und würde mich blamieren. Während ich letztlich kniff, meldete sich eine meiner Schulfreundinnen, mit der ich morgens im Bus gefahren war, und trug meine Geschichte vor und gab sie unverfroren als die ihre aus. Ich traute meinen Ohren nicht. Unser Lehrer jedoch war sehr angetan von der abenteuerlichen Erzählung und belohnte sie mit einem sehr gut. Meine andere Klassenkameradin war darüber so entrüstet, dass sie den Lehrer nach der Unterrichtsstunde über den wahren Sachverhalt aufklärte. Aber der ließ sich dadurch in keiner Weise beeindrucken. Ich ging also leer aus. Heute kann ich sagen, selber schuld. Aber damals fühlte ich mich ungerecht behandelt. Im Laufe meines Lebens gab es dann immer wieder Gelegenheiten, bei denen mir Ähnliches passierte. Ich mir aber eingestehen musste, dass ich mir selber ein Bein gestellt hatte. Irgendwann wurde ich mir dessen gewahr, dass sich solche Dinge in meinem Leben wiederholten. Und ich machte mich auf den Weg, mich mit diesen Erfahrungen näher zu befassen. Warum war mein Leben durch Zweifel und Unentschlossenheit geprägt? Was hemmte und blockierte mich eigentlich? Wie kam die Enge in mein Leben, die ich immer wieder empfand? Warum hatte ich das Gefühl, nicht so recht voranzukommen? Wieso war es so, dass ich immer wieder von anderen überholt wurde und das Gefühl hatte, dass sie das taten, was ich gern getan hätte? Und immer waren es Menschen, die im Gegensatz zu mir ihre Talente nutzten und wussten, zu nutzen wussten und dies auch ungehemmt taten, wie ich mir mit einem neidischen Seitenblick gestehen musste. Als ich mich mit diesen Dingen beschäftigte, fand ich schließlich den Fachbegriff für dieses Phänomen, den ich vorher nicht gekannt hatte. Selbstsabotage. Soweit erstmal das Zitat. Und der Bezug zu unserem Thema ist, solange wir uns selbst sabotieren, verhindern wir im Grunde, dass wir uns selber finden und kennenlernen oder auch unseren eigenen Weg finden oder auch unserer eigenen Identität auf die Spur kommen. Im Rahmen unserer Arbeit haben wir natürlich immer wieder mit Menschen zu tun, die mit Konflikten und Problemen zu uns kommen. Und viele stehen vor einem kompletten Scherbenhaufen, jedoch weit öfter, das ist zum Glück nicht ganz so häufig der Fall, aber viel öfter kommen Leute zu uns, die irgendwie das Gefühl haben, irgendwie nicht so richtig weiterzukommen, nicht so richtig auf den grünen Zweig. Vielleicht hatten sie irgendwann mal in ihrem Leben bestimmte Visionen und Träume und irgendwann mussten sie sich dem stellen, dass sie von dem kaum etwas umsetzen konnten. Das sind Menschen, die sicherlich auch phasenweise ihr Leben so gestaltet haben, dass es zufriedenstellend war. Also es war nicht durchweg schlecht, aber trotzdem hatten sie das Gefühl, es geht nicht richtig weiter. Ich entfalte mich nicht wirklich. Irgendwie stagniert das Ganze. Und das sind Menschen, die oft das Gefühl haben, immer irgendwie auf der Suche zu sein, aber nie wirklich zu finden. Und bezogen auf Erfolg oder Misserfolg fühlen sich solche Menschen manchmal auch vom Leben irgendwie benachteiligt. Und in der Tat ist es ja auch so, dass manches irgendwie unbegreiflich ist. Da gibt es die Erfolgreichen, die kommen und siegen nach dem Motto, hier bin ich, und alles klappt sofort, es fluppt. Sie siegen, wo sie auch erscheinen. Und mit jedem schon gewonnenen Vorteil gewinnen sie noch immer weitere Vorteile dazu. Und dann gibt es andere, die irgendwie aus unerfindlichem Grund auf der Schattenseite des Lebens geboren scheinen und nicht so richtig weiterkommen, immer mal wieder mit Niederlagen und Nackenschlägen ringen müssen, was fast schicksalhaft sich dann anfühlt. Aber ist das wirklich so? Ist das alles irgendwie nur so eine Art Pokerspiel, bei dem eben manche Pech haben und manche Glück haben? Ist das so, dass eben manche sich damit anscheinend abfinden müssen, irgendwie auf der Schattenseite des Lebens geboren zu sein und nicht so recht weiterzukommen? Ich sage heute Morgen nein. Damit muss man sich nicht abfinden. Und es ist auch nicht so, dass das Ganze schicksalhaft über uns kommt und wir dem nichts entgegenzusetzen haben. Auch wenn es vielleicht im Augenblick bei euch so ist oder bei Einzelnen so ist, dass sie damit etwas anfangen können, sich da wiedererkennen, ich darf euch ermutigen, es muss nicht so bleiben. Aber natürlich ist die Frage, wie kann sich das ändern? Wie kann ich auf diesem Weg zu mir selbst, zu meiner eigenen Identität, vielleicht auch anders ausgedrückt zu meiner geistlichen Identität oder zu meinem wahren Selbst, ja und auch letztlich zu meiner Bestimmung und Berufung, wirklich vordringen? Wie kann ich da weiterkommen? Und dazu möchte ich mir erst einmal die Punkte angucken, die das erstmal verhindern, weil oft ist es so, wir müssen das erstmal verstehen, was wir da machen, um es ändern zu können. Und deswegen möchte ich drei Punkte anschauen mit euch, mit Ihnen. Einige kenne ich, ich sage einfach mal euch, Ihnen. Der erste Punkt, was ist Selbstsabotage? Das zweite ist, wie behindern wir uns selbst? Also wie sieht das konkret aus? Man könnte auch sagen, Methoden der Selbstsabotage. Und dann der dritte Punkt, warum sabotieren Menschen sich selbst? Denn eigentlich muss man ja sagen, es ist ja eigentlich ein völlig unintelligentes Verhalten. Aber zunächst einmal zu meinem ersten Punkt. Was ist Selbstsabotage? Mein Schulbeispiel ist ein anschauliches Beispiel dafür, was Selbstsabotage ist. Ich hätte Erfolg haben können, aber ich verhinderte ihn. Ich ließ meine Chance, die ich hatte, ungenutzt verstreichen. Und vielleicht kennt ihr das ja auch von euch selbst. Da hat man eines Tages endlich die Möglichkeit, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Da kommt endlich die Gelegenheit dazu, auf die man vielleicht schon lange gewartet hat. Und man wird zum Beispiel gefragt, ob man in der Gemeinde eine Moderation übernehmen möchte oder eine Andacht halten oder einen Workshop übernehmen möchte. Und was passiert? Hurra, darauf warte ich schon immer. Ist das so, dass wir uns so verhalten, dass wir das ganz toll finden? Oder ist es nicht eher so, dass wir letztendlich ganz anders reagieren? Nämlich, Erdboden, tu dich auf. Ich möchte am liebsten versinken. Man hat eigentlich Lust dazu, die Dinge anzupacken, aber man kriegt auf einmal furchtbare Angst. Angst vor der eigenen Courage. Man bekommt kalte Füße. Und man verkriecht sich unter dem Vorwand, ich doch nicht. Andere können das doch bestimmt viel besser als ich. Man beginnt Ausreden zu finden und man drückt sich. Man macht lieber einen Rückzieher oder man bekommt kurz bevor man sich beweisen soll, heftige Kopfschmerzen oder wird krank. Und so verstreicht die Gelegenheit. Ja, kennen Sie das von sich vielleicht? Ich kenne das schon. Meine Schulsituation war ganz genau solch eine Situation. Sabotieren bedeutet, etwas zu stören, zu vereiteln, zu Fall zu bringen. Im Kern handelt es sich bei der Selbstsabotage um Verhaltensweisen, mit denen man sich selbst behindert. Seinen Erfolg, sein Vorwärtskommen. Man gräbt sich selbst das Wasser ab, sägt an dem Ast, auf dem man sitzt, stellt sich selbst ein Beinchen. Und oft ist es so, dass man damit genau das verhindert, was man sich eigentlich am meisten wünscht. Wir müssen uns der Wahrheit stellen, dass viele von uns sich selbst behindern. Denn oft haben wir ja, wenn wir nicht so richtig vorankommen, so unsere Begründungen. Wir haben unsere Rechtfertigungssysteme und unsere Erklärungen, warum es nicht so klappt. Und oft sind diese Erklärungen so, dass das überhaupt nichts mit uns selbst zu tun hat. Wir müssen uns aber damit auseinandersetzen, dass diese Dinge viel mehr mit uns selbst zu tun haben, als uns lieb ist. Viele von uns vermeiden es, sich selbst zu zeigen und mit ihren Talenten wirksam zu wuchern, erfolgreich zu sein, man könnte auch sagen, sich ins Leben zu wagen. Wir behindern unseren eigenen Erfolg. Natürlich ist es leichter für uns, Umstände oder auch andere Menschen dafür verantwortlich zu machen, wenn man nicht so recht weiterkommt. Und wir sind einen Riesenschritt weiter, wenn wir erkennen, dass die ganze Situation ganz viel mit uns selbst und unserem eigenen Verhalten zu tun haben. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Wie behindern wir uns selbst? Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann das ganz konkret aussehen? Ja, die können wir jetzt machen. Ja, da ist zuerst einmal das Erste. Das sogenannte Tiefstapeln. Also zu untertreiben oder auch Understatement eignen sich bestens dazu, um von anderen nicht ernst genommen und übersehen zu werden und nicht zum Zug zu kommen. Das ist vielen vielleicht nicht klar. Aber es ist so, dass Menschen, die sich selbst sabotieren, oft nicht zeigen, was sie sind und haben. Eine andere Methode ist, sich niemals selbst für eine Aufgabe oder Ähnliches anzubieten, stattdessen immer zu warten, bis man gefragt wird. Für manche ist es gar nicht leicht, für ihre Bedürfnisse in einer angemessenen Weise einzutreten. Zum Beispiel eine Freundin von mir. Ich erzähle das kurz, das Beispiel. Sie fühlte sich gekränkt und übersehen, als innerhalb der Gemeinde ein Leitungsteam berufen wurde, in das sie eigentlich wirklich hineingehört hätte, aber sie wurde interessanterweise nicht gefragt. Jahrelang hatte sie sich schon in diesem Bereich treu engagiert und wäre eigentlich prädestiniert gewesen, in dieses Team hineinzukommen. Früher hätte sie es als anmaßend gehalten, sich selbst für so ein Amt anzubieten. Und irgendwie erwartete sie auch, dass die Leiter vielleicht mal selber auf die Idee gekommen wären, sie zu fragen. Das kam aber nicht. Nachdem sie dann diese Angelegenheit mit einer Seelsorgerin durchgesprochen hatte, um ihre Motive zu prüfen, hatte sie das Empfinden, dass Gott ihr grünes Licht gab, und sie fasste sich ein Herz, und das war wirklich eine Entscheidung, die sie traf, und sie hat die Sache angesprochen bei den Verantwortlichen. Und diese fielen aus allen Wolken, weil sie überhaupt nicht an die Möglichkeit gedacht hatten, dass meine Freundin sich gerne in diesem Bereich betätigt hätte. Und als sie es nun von sich aus thematisierte, stellten sie sich die Frage, wieso sie eigentlich nicht selbst darauf gekommen waren. Und es fiel ihnen wie Schuppen von den Augen, natürlich gehörte meine Freundin in dieses Team hinein. Fakt ist aber, wenn meine Freundin es nicht angesprochen hätte, wäre sie heute nicht in diesem Team. Und deswegen ist es wichtig, ja, mal zu gucken, wo kann ich mich vielleicht auch mal selber anbieten mit dem, was ich zu bieten habe. Auch mit der Gewohnheit, sich von der Meinung anderer abhängig zu machen, kann man sich selbst sabotieren. Ein weiteres wirkungsvolles Manöver, sich selbst zu behindern, ist es, zu lange zu warten. Die lange Bank ist das Lieblingsmöbelstück des Teufels, hat mal jemand gesagt. Lieber keine Entscheidung treffen und das Ganze ein wenig hinausschieben. Und zu dieser Strategie gehört auch zum Beispiel, auf andere zu warten. Man möchte vielleicht gerne mit einem Hobby anfangen oder in der Volkshochschule etwas machen. Und man hält Ausschau nach jemandem, der vielleicht mitkommt, aber da ist keiner. Und so lässt man sein Vorhaben fallen und das Ganze verläuft im Sand. Unentschlossenheit und Zögerlichkeit eignen sich auch bestens, gute Chancen verstreichen zu lassen. Lieber keine Entscheidung treffen. Irgendwer wird sich schon finden, der dann aktiv wird und die Initiative ergreift. Und besonders effektiv ist diese Strategie noch mit der Begründung gepaart, die anderen können es ohnehin ja besser. Eine andere Sache ist, dass wir unsere Ziele so hoch setzen, dass es von vornherein klar ist, dass wir das sowieso nicht erreichen können. Wenn wir zum Beispiel mit dem Joggen beginnen wollen und uns gleich zum Ziel setzen, einen Marathon laufen zu wollen, fangen wir erst gar nicht an. Also wir müssen es lernen, uns vernünftige, erreichbare Ziele zu setzen. Wir sabotieren uns auch selbst, wenn wir nicht wissen, was wir wollen. Ich treffe, wie gesagt, auch sehr viele, besonders sind es Frauen, die wirklich sehr gut wissen, was andere wollen oder auch was sie nicht wollen. Das wissen auch viele Frauen sehr gut, aber sie wissen nicht, was sie wollen. Wenn es aber so ist, dass ich meine Wünsche nicht kenne oder auch meine Ziele nicht kenne, werde ich mich nie auf den Weg machen, das zu erreichen. Deswegen ist es eine ganz wichtige Frage für uns, auch heute Morgen bei diesem Thema: Was will ich eigentlich wirklich? Wofür brennt mein Herz? Ja, was ist auch mein Herzenswunsch? das wirklich mal, diese Frage zuzulassen und mal zu bewegen. Ja, dann gibt es noch eine weitere Strategie, und zwar, sich seinen Terminkalender mit allen möglichen und unmöglichen Terminen zu füllen und sich zu verzetteln oder auch durch Nebensächlichkeiten aufzureiben. Das sind Menschen, die auf allen Hochzeiten tanzen und überall irgendwie mitreden und mitmischen. Dadurch, dass man sich aber nicht festlegt, verhindert man, auf einem Gebiet richtig gut und kompetent zu werden. Ja, und dann gibt es noch die sogenannten Unglücksraben. Wenn sich einer ein Bein bricht, dann sind sie es. Tritt jemand in ein Fettnäpfchen, dann sie. Also alles, was einen Menschen daran hindert, ins Leben einzutauchen und voranzukommen, kann seine Wurzeln in der Selbstsabotage haben. Sowie auch körperliche Krankheiten und auch Süchte. Also es kann schon auch sein, dass das auch da, wo wir vielleicht viel krank sind oder viel angeschlagen sind, auch so ein Mechanismus dahinter stehen kann. Ich sage ganz bewusst kann, nicht muss. Wir kennen einen Mann, der exakt in dem Moment eine Depression entwickelte, als seine Partnerin, mit der er 7 Jahre verlobt war, ihm die Pistole auf die Brust setzte, zwecks Festlegung eines Hochzeitstermins. Ja, unser Körper und unsere Seele spielen perfekt zusammen, wie wir es an diesem Fall sehen. Dieser Mann hatte eine unglaubliche Angst, sich zu binden. Gott sei Dank hat er diese Angst überwunden und ist heute schon seit Jahren glücklich verheiratet. Ja, das waren jetzt einige Beispiele, wie wir uns selber im Weg stehen können. Das ist sicherlich nur eine Auswahl, man könnte diese Liste sicherlich noch fortsetzen, aber einfach mal, um eine Vorstellung zu bekommen, was ist Selbstsabotage überhaupt? Ja, ich komme jetzt zu meinem nächsten Punkt, und zwar zu dem Punkt, wozu um alles in der Welt tun Menschen sich so etwas an? Wie kommt das? Was macht das für einen Sinn, dass wir uns selber im Weg stehen und im Grunde damit verhindern, etwas, was wir uns eigentlich total wünschen, wonach wir uns total sehen? Und es ist wichtig, das zu verstehen. Gerade auf dem Weg der Veränderung ist es wichtig, dass wir diesen Mechanismus verstehen. Von Alfred Adler stammt die Feststellung, Menschsein heißt, sich minderwertig fühlen. Ein weiser Ausspruch. Viele von uns tun sich schwer damit, mit dem Wort Minderwertigkeit. Das hören wir nicht gerne und noch viel weniger gerne fühlen wir uns so. Und deswegen verdrängen wir es gerne. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, kennen wir alle dieses Gefühl. Und das Gute ist, wenn wir in unseren Seminaren, zum Beispiel auch im Praxisseminar, anfangen, intensiv über dieses Thema zu sprechen und auch das zuzugeben, dass wir uns öfter so fühlen, ist es so, als ob eine riesige Last abfällt. Weil endlich mal über etwas gesprochen werden kann, was wir alle irgendwo kennen, aber wo wir uns sehr häufig sehr, sehr schämen und nicht möchten, dass andere das mitbekommen. Und was für eine Befreiung ist, zu erkennen, okay, ich sitze im gleichen Boot mit allen anderen auch und mir geht's nicht alleine so. Und auch die Selbstsabotage hat ihren Ursprung im Minderwertigkeitsgefühl, wie alle psychischen Konflikte, Probleme und Krankheiten. Um Selbstsabotage zu verstehen, müssen wir uns damit befassen. Und ich will das anhand einer Grafik deutlich machen, welche Rolle das Minderwertigkeitsgefühl im Hinblick auf unser Thema hat, eben zu verhindern, dass wir auf unseren Weg kommen oder auch zu uns selbst finden. Ja, und wir gehen aus in dem Kreislauf vom Selbstzweifel, vom Minderwertigkeitsgefühl aus. Und es ist klar, wenn wir an unserem Selbstwert zweifeln, dass wir es uns dann nicht leisten können, zu versagen. Weil ein Misserfolg oder ein Scheitern unser Selbstwertgefühl, was ja sowieso schon angeschlagen ist, noch mehr untergraben würde. Also unbewusst ist eine riesige Angst da vor Misserfolg und vor Versagen. Und das führt dazu, dass wir uns von der Lebensfront zurückziehen. Vielleicht nicht auf allen in allen Lebensbereichen, vielleicht nur in einzelnen Lebensbereichen. Aber wir ziehen uns zurück mit dem, was wir sind und haben. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass unser Lebensradius kleiner wird. Und damit verringert sich dann wiederum die Möglichkeit überhaupt, dass wir Erfolg haben. Klar, je kleiner der Lebensradius ist, umso weniger Möglichkeiten haben wir, erfolgreich zu sein. Und hier schließt sich dann letztendlich der Kreislauf, weil wir letztendlich verhindern, Selbstwert erhöhende Erfahrungen zu machen. Ja, und dann geht das Ganze von vorne los und im Grunde wird oft die Spirale über die Jahre immer enger. Und hier wird im Grunde deutlich, dass Selbstsabotage, so irrsinnig das auch sein mag, letztlich dazu dient, sich vor Misserfolg und vor Versagen zu schützen. Also letztendlich dient die Selbstsabotage dazu, unseren Selbstwert zu erhöhen oder zu sichern. Das Fatale aber daran ist, dass wir vielleicht wirklich den Misserfolg verhindern, aber gleichzeitig auch unseren Erfolg. Und das ist der Haken dabei. Und in dem Sinne hat jemand mal gesagt, die Neurose ist das unintelligente Verhalten eines intelligenten Menschen. Es wird an diesem Kreislauf, denke ich, ganz deutlich. Ja, ich möchte an dieser Stelle beschreiben und erklären, was bei diesen Blockaden, die durch diese Kreislaufe entstehen, auch noch, was für Stimmen dabei eine Rolle spielen. Bei diesem Empfinden, ja, das ist so ein Grundempfinden, was viele haben, die mit diesen Dingen zu kämpfen haben, das ist, dass ich fahre mit einer angezogenen Handbremse. Ich will nach vorne und gleichzeitig bremse ich mich ständig aus. Und dabei haben in diesem ganzen Prozess gewisse innere Stimmen oder auch Einreden in unserem Inneren eine nicht unerhebliche Rolle spielen die dabei. Jeder von uns befindet sich die meiste Zeit, ob uns das bewusst ist oder auch nicht, in einem inneren Zwiegespräch mit uns selbst. Also ich kenne das von mir, ich laufe manchmal laut redend durchs Haus, ich führe öfter mal Selbstgespräche, peinlich wäre, wenn das jemand hören würde. Also es kann sein, dass wir die laut führen, aber häufig sind die auch in uns drin, dass keiner das mitbekommt. Und die Art des Gespräches, wie wir also mit uns selber sprechen, macht letztendlich auch unsere innere Einstellung deutlich und hat zudem einen großen Einfluss auf unser Selbstbild und auch unser Wohlbefinden. Und insbesondere bezogen auf unsere Selbstzweifel spielen diese inneren Stimmen in uns eine Rolle, für die Psychologie auch Namen hat. Und zwar ist das eine der innere Kritiker und das andere ist der innere Antreiber. Und viele Menschen, die sich selber irgendwo behindern, auch Menschen, die mit Ängsten und Depressionen zu tun haben, kennen diese Stimmen sehr, sehr gut. Und es sind dunkle Stimmen, sind keine hellen Stimmen. Können schon mal eins weitermachen? Ja, und zwar da ist zunächst einmal der innere Kritiker. Und dieser innere Kritiker setzt an unseren Selbstzweifeln an und er flüstert uns ein. Zum Beispiel, ich sehe schon, wir fangen mit dem inneren Antreiber an. Okay, dann fangen wir mit dem inneren Antreiber an. Und zwar, der sagt zu uns Folgendes. Er sagt, sei perfekt, sei anderen gefällig, streng dich an, sei stark, beeil dich. Und wir können uns vorstellen, wenn jemand viel unter solchen Appellen und dem Einfluss solcher Appelle steht, dass das bestimmte emotionale Reaktionen hervorruft. Häufig fühlen sich solche Leute ständig unter Druck, ständig unter Anspannung oder auch überfordert und vielfach auch unzufrieden, weil man solchen Appellen ja eigentlich auch nicht ständig nachkommen kann. Vielleicht eins weiter. Da ist der innere Kritiker dann, der andere Botschaften an uns hat. Und der sagt, das war nicht gut genug, du schaffst es ja doch nicht, die anderen sind besser als du, warum hast du nicht, Pünktchen, Pünktchen. Und diese Einflüsterungen sind nichts anderes als Unglaubenssätze, weil sie uns runterziehen, weil sie uns entmutigen. Und diese Botschaften entsprechen nicht den Verheißungen Gottes. Können wir mal weitermachen? Das Wichtige dabei ist, das zu verstehen, dass diese beiden Stimmen konträr zueinander in uns wirksam sind. Also sie sind gleichzeitig da, aber das Fatale ist, dass sie uns in entgegengesetzte Richtungen ziehen. Und wir können uns vorstellen, was das in uns macht, dass es ein unglaublich ambivalentes Gefühl ist, eine große Zerrissenheit in uns bewirkt. Und letztendlich kann es gar nicht anders sein, wenn diese beiden Stimmen gleichzeitig in uns wirken, dass wir blockieren. Wir bleiben an diesem Punkt letztlich häufig dann in Unentschlossenheit und in Zweifeln stecken und gehen nicht weiter. Und genau in diesem Moment, das habe ich jetzt auf der Folie nicht drauf, meldet sich dann noch eine weitere Stimme zu Wort. Und zwar von jemandem, den wir aus der Bibel kennen und der dort Verkläger der Brüder und Schwestern genannt wird. Und dieser Ankläger ruft in uns starke und immer wiederkehrende diffuse Schuldgefühle und Zweifel und Gedanken von Selbstverdammnis hervor. Und diese Anklagen lauten dann zum Beispiel, ja, du bist ja total blockiert. Warum machst du nicht? Warum tust du nicht? Wieso kannst du nicht das umsetzen, was du dir vorgenommen hast? Überleg mal, was du für Visionen hattest. Warum hast du das nicht umgesetzt? Du bist schuldig. Und so wie du drauf bist, kannst du vor Gott nicht erscheinen. Und wenn wir diese drei Stimmen so in den Blick nehmen, dann können wir uns vorstellen, wie stark, wenn diese Stimmen, wenn wir die irgendwie aus unserem Leben kennen, wie es gar nicht anders sein kann, als dass wir in einer Sackgasse landen. Dass wir irgendwo stecken bleiben und nicht wirklich weiterkommen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir erstmal diesen Stimmen auf die Spur kommen, bei uns selbst auch, welche Stimmen da in uns wirksam sind. Erstmal zuhören, was sagen diese Stimmen mir? Was für Lügen erzählen sie mir? Denn letztendlich sind das alles Unwahrheiten oder auch Halbwahrheiten, die uns da erzählt werden. Also erstmal geht es darum, sie erstmal klar zu bekommen für sich. Bei jedem ist das anders gelagert. Und natürlich dann der nächste Schritt, darauf zu achten und auch Strategien zu entwickeln, diese Stimmen zum Schweigen zu bringen. Und oft ist es so, dass wir dazu Hilfe von außen brauchen, Begleitung, und auf jeden Fall brauchen wir Gottes Hilfe dazu. Alleine schaffen wir das nicht. Also wir müssen lernen, diese Stimmen aus unserem Leben zu verbannen, und wir müssen es lernen, auf die richtige Stimme zu hören. Und zwar auf die Stimme des großen Ermutigers, auf die Stimme Gottes. Und dazu werde ich dann im zweiten Teil etwas sagen. Aber ich möchte Sie und euch jetzt bitten, einfach mal einen Augenblick, vielleicht nochmal zurück zu der anderen Folie auch, die Methoden der Selbstsabotage, einfach mal so, wie sie und ihr sitzt, zu zweit vielleicht 5 bis 10 Minuten Austausch, ob ihr euch da irgendwo wiedererkennt. Und vielleicht bis zu dem bisherigen einfach mal kurz reflektieren. Okay, ich denke, ich mache mal weiter. Ja, natürlich ist jetzt die Frage, okay, und jetzt, wie soll es jetzt weitergehen? Wie kommen wir aus dieser Nummer raus, wenn wir uns da selber ertappt haben, uns selbst zu sabotieren? Und dazu möchte ich gerne zu drei Dingen etwas sagen. Mein erster Punkt sind erstmal Wege aus der Selbstsabotage. Also wie können wir das konkret machen? Was können wir selber tun? Mein zweiter Punkt ist, auf die richtige Stimme hören. Und der dritte, Leben aus unserer geistlichen Identität. Und zu meinem ersten Punkt, Wege aus der Selbstsabotage, da geht es erstmal darum, bestimmte Verhaltensweisen neu zu lernen, vielleicht erstmalig zu lernen, zu trainieren und auch darum, unser Denken zu verändern, also unsere Gesinnung. Vielleicht erstmal zu dem ersten Training, sag ich mal. Menschen, die zu Selbstsabotage neigen, müssen lernen, sich weder zu überfordern noch zu unterfordern. Weil es eben oft so ist, dass sie entweder sich unglaublich hohe Ziele setzen, die nicht zu erreichen sind, oder sie verkriechen sich und leben im Rückzug und in der Verweigerung. Und für mich sah das folgendermaßen aus. Ich musste zum Beispiel lernen, Dinge auch zu tun, auch wenn ich wusste, dass andere sie besser konnten oder ich es mir einbildete. Also ich musste lernen, mich nicht mehr zu verstecken, sondern mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten zu zeigen. Und in der Zusammenarbeit mit meinem Mann Rolf, also in der Seelsorge- und Beratungsarbeit, hatte ich dazu hinreichend Möglichkeiten, das wirklich auch zu trainieren. Weil früher meine Angewohnheit war, mich manchmal auch hinter ihm zu verstecken und ebenso, er kann das ja sowieso besser als ich, musste ich manche Dinge nicht machen. Und es war dann eine Entscheidung für mich zu sagen, auch wenn er das vielleicht besser kann, ich würde heute sagen, er macht es einfach anders, mache ich das jetzt selber und ich wage das jetzt selber umzusetzen. Und je mehr ich entdeckte, je mehr ich das tat, wirklich auch Dinge mal auszuprobieren, die ich mir vorher vielleicht nicht zugetraut hätte oder wo ich dachte, das ist doch gar nicht mein Dingen, nur auf die Art und Weise konnte ich aber herausfinden, ob ich es kann oder ob ich es nicht kann. Also manche Dinge dadurch habe ich dadurch entdeckt, dass ich es einfach gemacht habe und dann auf einmal merkte, ja, das scheint zu mir zu gehören. Je mehr ich entdeckte, wer ich bin und welche Talente zu mir gehören, konnte ich es lernen, auf eine angemessene Weise neben meinem Mann Platz zu nehmen, meinen Platz einzunehmen und neben ihm eben auf gleicher Augenhöhe auch präsent zu sein. Und zwar auf eine Art und Weise, die nicht in einem negativen Konkurrieren bestand. Das ist auch wichtig, weil man auch dann leicht, also ich in meiner Situation, das hätte auch in eine falsche Richtung gehen können. Ich musste es lernen, in aller Ruhe mit dem, was ich bin und habe, an seiner Seite präsent zu sein und mich damit auch zu zeigen und einzubringen. Ich muss dazu sagen, dass manche Dinge mir auch nicht leicht gefallen sind. Es ist einfach so, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, es hat mal jemand gesagt, jeder Entwicklungsschritt, jeder Reifungsschritt ist mit Angst verbunden. Also wir werden es nicht verhindern können, auf einem solchen Weg auch mit Ängsten zu tun zu haben. Aber wir können uns entscheiden, wollen wir uns von den Ängsten ausbremsen lassen oder wollen wir sie überwinden? Und manche Dinge musste ich auch mit feuchten Händen und Herzklopfen und Zittern und Unsicherheit tun, auch bereit zu sein, dass auch andere meine Unsicherheit merken dürfen. Und zu wissen, trotzdem bin ich kompetent, auch wenn ich manchmal unsicher bin vielleicht oder unsicher wirke. Aber ich lasse mich davon nicht abhalten, auch Dinge zu tun und umzusetzen. Und wenn ich heute hier stehe, ich habe früher immer gedacht, wenn jemand vorne steht, dann ist das ein Zeichen von Stolz, der will sich hervortun. Und ich wollte natürlich nicht stolz sein. Habe dann aber gemerkt, je mehr ich selber eben doch in so einer Position bin, dass es viel eher ein Zeichen von Demut ist. Weil Leute, die vorne stehen, machen sich verletzbar. Sie zeigen was von ihrem Wesen, von ihrem Innersten. Die Leute können sehr, sehr gut schauen, einmal sicherlich die Stärken, aber auch die Schwächen und die Dinge, die Unsicherheiten. All das ist offenbar. Und deswegen, wenn ich hier stehe, ist es für mich eher ein Zeichen von Demut, weil ich früher mich lieber versteckt hätte, einfach auch nicht, um angreifbar zu sein oder dass Leute meine Fehler entdecken können. Und in dem Maße, wie wir es lernen, eben uns zu trauen, werden wir eben auch merken, dass wir Dinge können und wir werden auch positive Erfahrungen machen, die wiederum unserem Selbstwertgefühl gut tun. Der erste Punkt war, wie gesagt, Training. Wir müssen es trainieren. Wir müssen es nicht bei den guten Vorsätzen lassen, irgendwo hinzuwollen, irgendwas umzusetzen, sondern wir müssen es tun. Und wichtig ist da eben erstmal in kleinen Dingen anzufangen. Der zweite Punkt ist aber, um das zu können, muss ich etwas in unserem Denken, in unserer Gesinnung, wie die Bibel sagt, ändern. Im Römerbrief steht ja immer wieder, sagt Paulus, wir müssen unsere alte Gesinnung erneuern lassen. Wir brauchen eine neue Gesinnung. Und das geht auf dies bezogen auch darum, eben da auch unser Denken zu verändern. Und ich musste zum Beispiel lernen, Fehler und Niederlagen und auch Blamagen als zum Leben dazugehören zu betrachten. Und dadurch wuchs bei mir auch viel Mut, mich an Neues und Unbekanntes heranzuwagen. Und ohne diese innere Haltung hätte ich vieles gar nicht mich getraut oder mich herangewagt und hätte deswegen auch nicht feststellen können, dass ich sehr wohl kann. Wenn ich weiter an meinen viel zu hohen Erwartungen an mich selbst und mein Leben festgehalten hätte oder auch auf der anderen Seite an meinem Rückzugsverhalten, hätte ich mich nicht weiterentwickeln können. Und viel Gelassenheit und Mut entstand dadurch in meinem Leben, dass ich erkannte, dass ich Fehler machen darf und dass ich nicht perfekt sein muss. Dass ich auch mal was Falsches sagen darf. Oder dass es auch sein darf, dass ich auch mal ins Fettnäpfchen trete. Und auch das, dazu gehörte für mich auch die Entscheidung, anderen zu erlauben, mich zu kritisieren. Also grundsätzlich die Haltung zu haben, der andere darf mich kritisieren. Die andere Seite ist, ich darf es auch prüfen. Ich muss mir nicht jeden Schuh anziehen, der mir hingestellt wird, aber zunächst einmal hat jeder die Möglichkeit oder die Berechtigung, er darf mich kritisieren. Wenn wir diese Bereitschaft haben, dann würde übrigens so mancher Ehekonflikt gar nicht erst entstehen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Thema Kritik, merke ich immer wieder, aber das nur so als Nebenbemerkung. Ja, auch solche Sachen, die ich heute mache, heute, so wie ich heute hier stehe, wenn ich diese Haltung nicht entwickelt hätte, könnte ich heute hier nicht stehen. Und irgendwann entdeckte ich, wie entspannend es ist, in einer Frage oder auch Diskussionsrunde sagen zu können, tut mir leid, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Oder Sie haben recht, das kann man auch ganz anders sehen. Und dieses Umdenken und Umlernen half mir mit der Zeit, aus meinen Blockaden herauszukommen. Und ich bin aber, das kann ich versichern, immer noch dabei. Manche Themen begleiten uns unser Leben lang. Vielleicht erstmal so weit, was wir selber auch tun können, um aus unseren Blockaden rauszukommen. Es ist ein Prozess und das vielleicht, wir müssen wirklich auch geduldig mit uns sein. Und einfach die kleinen Fortschritte würdigen und uns darüber freuen. Und vor allen Dingen uns nicht entmutigen lassen, auch mal bei Rückschritten, sondern dranbleiben und weitergehen. Mein nächster Punkt ist, hören auf die richtige Stimme. Oder Henry Nouwen hat das mal so ausgedrückt, höre auf die Stimme der Liebe. Und Henry Nouwen, dieser katholische Theologe, der wahrscheinlich auch einigen hier ein Begriff ist, der hat ja dieses wunderbare Buch geschrieben, Nimm sein Bild in dein Herz. Und dieses Buch ist entstanden in Auseinandersetzung mit diesem, bekannten Gemälde von Rembrandt, und zwar die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Und Henry Nouwen hat also Stunde um Stunde in der Eremitage in St. Petersburg vor diesem Werk, vor diesem Bild gesessen und dieses Bild auf sich wirken lassen. Und aus dieser Meditation letztendlich ist dieses Buch entstanden, nimm sein Bild in dein Herz. Und daraus eine Passage. Gott schuf den Menschen, Mann und Frau, als sein Abbild. Und er sah, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Allen dunklen Stimmen zum Trotz können kein Mann und keine Frau das jemals ändern. Auf das eigene Sohn- oder Tochtersein setzen ist jedoch keine leichte Wahl. Die dunklen Stimmen der Welt um mich herum versuchen mich zu überzeugen, dass ich nicht gut bin und nur dann gut werde, wenn ich mir mein Gutsein verdiene, wenn ich es mir auf der Leiter der Leistung und des Erfolgs erarbeite. Diese Stimmen verleiten mich dazu, dass ich jene Stimme vergesse, die mich mein Sohn, mein Geliebter oder auch meine Tochter, meine Geliebte nennt und mich daran erinnert, dass ich unabhängig von jeglichem Verdienst und jeglicher Leistung geliebt bin. Die dunklen Stimmen übertönen die sanfte, leise, lichtspendende Stimme, die nicht aufhört, mich geliebt zu nennen. Und wir wollen dahin kommen, dass diese dunklen Stimmen, diese gute Stimme nicht übertönen, sondern dass wir darin wachsen und dem Raum geben, dass diese gute Stimme, die richtige Stimme, auf die wir hören sollten, in uns Raum bekommt. Und deswegen müssen wir es lernen, ist es so dringlich nötig, dass wir wirklich lernen, Gottes Stimme zu verstehen. Und warum das so ist, darauf gibt uns die moderne Hirnforschung eine Antwort. Und zwar ist ein Kernsatz aus dieser Forschung, der besagt, es ist leichter, etwas Neues hinzumachen, als etwas Altes wegzumachen. Es ist leichter, etwas Neues hinzumachen, als etwas Altes wegzumachen. Deswegen, wir können es uns viel leichter machen. Wir müssen nicht gegen diese dunklen Stimmen ankämpfen, sondern wir müssen es lernen, auf die neue Stimme zu hören, auf die richtige Stimme zu hören, auf die Stimme des himmlischen Vaters. Und je mehr wir seine Botschaften hören, umso mehr entstehen in unserem Gehirn neue Bahnungen, die es uns erleichtern, dann noch immer mehr diesen Gedanken zu folgen, diesen positiven Gedanken, die Gott über uns hat. Und in dem Maße, wie wir das lernen, dazu ist es wichtig, eben auch die Bibel zu kennen, zu wissen, was Gott uns zuspricht. Aber eben auch zu lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. In dem Maße, wie wir der richtigen Stimme vertrauen und auf sie hören, in dem Maße werden die Stimmen von Kritiker, von Ankläger und auch Antreiber leiser in uns und müssen irgendwann verstummen. Wir müssen es lernen, auf Gottes Stimme zu hören, weil er wirklich Interesse daran hat, dass wir uns selber finden, dass wir zu uns selber finden, also zu dem Kern unserer Persönlichkeit, zu dem Gott sehr, sehr gut sagt, auf dem sein sehr gut liegt. Und das ist etwas, was manche als das wahre Selbst bezeichnen. Man könnte auch anders sein, unsere geistliche Identität. Aber wie schwer ist das manchmal, die in den Blick zu bekommen für uns? Und in der Beratung ist es so, dass die Frage nach der Identität eine der wichtigsten Fragen ist, die gestellt wird. Wer bin ich eigentlich? Wie bin ich eigentlich? Wie wirke ich auf andere? Was will ich eigentlich? Und dieses Erkenne dich selbst funktioniert nicht. Wir können uns nicht in uns selbst erkennen. Und in dem Sinne hat Martin Buber mal gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Also ich brauche die Resonanz des anderen, ich brauche die Resonanz von Gott auf jeden Fall, aber auch von meinen Mitmenschen, um zu verstehen, wie und wer ich bin. Und das ist zuerst einmal natürlich unser Platz bei unserem Vater im Himmel, dass wir da lernen, bei ihm zu sein, an seinem Herzen und zu lauschen auf die Worte, die er uns sagt. Und deswegen ist es so wichtig, zum Beispiel ein Gebetstagebuch zu haben, wo wir das aufschreiben, die Gedanken, die uns im Gebet wichtig werden, das, was der Heilige Geist uns zuspricht, seine Verheißungen, seine Ermutigungen und das regelmäßig auch wieder zu lesen. Sonst geht das einfach so schnell verloren und das ist zu schade. Unser wahres Selbst können wir nur durch Christus in uns entfalten. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ich bin davon überzeugt, dass dieses wahre Selbst bekommen wir nur durch Jesus. Und natürlich werdet ihr jetzt vielleicht die Frage stellen, wie ist das denn? Haben denn die Menschen, die ohne Jesus leben, keinen unverwechselbaren Kern, kein wahres Selbst, keine Persönlichkeit? Und dazu möchte ich gerne mit einem Bild antworten. Und zwar, das ist beschrieben in Jeremia 31, Vers 12. Und da steht, und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu all dem Guten des Herrn, zum Korn, zum Most, zum Öl, zu den jungen Schafen und Rindern. Und ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten und sie werden nicht mehr länger verschmachten. Und gesprochen in diesem Bild könnten wir sagen, dass die Seele eines jeden Menschen, egal ob er Christ ist oder nicht Christ ist, wie ein Garten ist. Also jeder von uns hat einen Herzensgarten und natürlich ist jeder Herzensgarten total anders. Kein Herzensgarten gleicht dem anderen. Jeder ist einzigartig. Aber es gibt schon Unterschiede. Der Mensch, der ohne Gott lebt, ist mit einem sich selbst überlassenen Garten vergleichbar. Also seine Seele ist ganz klar als Garten erkennbar. Eine unverwechselbare Grundstruktur ist durchaus da. Da sind Begrenzungen und Pflanzen, Bäume und Wege, alles ist vorhanden, auch bei Menschen, die ohne Jesus leben. Es gibt durchaus Farbenpracht und auch Blütenduft und verheißungsvolle Früchte. Und ein solcher Garten kann auch in seiner Originalität total Charme haben und einladend sein. Und trotzdem gibt es einen Unterschied zu dem Garten eines Menschen, der mit Jesus lebt. Wenn nämlich ein Mensch Jesus in seinen Herzensgarten einlädt und ihn dort wirken lässt, beginnt Jesus mit seiner Arbeit und fängt an, sich um alles zu kümmern. Wir können sagen, ein bewässerter Garten, wie wir es gerade gehört haben aus dem Vers aus Jeremia, ist ein Garten, um den sich jemand kümmert. Und Jesus wird, sobald wir ihn in unser Herz hineingelassen haben, anfangen, Veränderungen vorzunehmen, die notwendig und sinnvoll sind. Und was dabei wichtig ist, er wird den Grundcharakter des Gartens nicht verändern. Der wird bleiben. Aber er wird Veränderungen vornehmen, die einfach für den Garten gut sind. Er wird vielleicht Blumen und Sträucher an bessere Standorte umsetzen. Oder manches vielleicht auch ganz entfernen oder auch was ganz Neues pflanzen. Er wird Wildwuchs beschneiden. Er wird Ranken ohne Halt anbinden. Er wird anfangen, die Wege und die Zäune auszubessern. Und er wird die Erde lockern und das Unkraut entfernen und vielleicht einen Teich oder einen Bienenstock dazu stellen. Und er versorgt den Garten beständig mit dem, was er benötigt, mit Nährstoffen und mit Wasser. Und auf diese Art und Weise wird aus diesem Garten ein bewässertes Stück Land, eine Oase, ja, ein wahres Kleinod. Und das ist einfach so. Das kann jeder Gärtner, der sich gerne mit Gärten beschäftigt, bestätigen. Nur unter der Hand eines erfahrenen Gärtners kann ein Garten seine volle Schönheit entfalten und optimal Frucht hervorbringen. Und so ist das genauso, dass sich das Wesen eines Menschen nur dann voll entwickeln kann oder auch sein geistliches Format bekommt, so will ich das mal nennen, und zu einem wahren Selbst werden kann, wenn Jesus sich um unseren Herzensgarten kümmern kann. In der Gemeinschaft mit Gott und im Hören auf ihn entdecken wir, wer wir sind und auch, was unser Auftrag in der Welt ist. Und dazu noch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben.